SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Jonathan Hadem, schönen guten Morgen. Am Mittwoch will die Union ihre Anträge zu einer verschärften Asylpolitik in den Bundestag einbringen und Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz würde es auch in Kauf nehmen, wenn die AfD dem Ganzen zustimmen würde. Jetzt wurde bekannt, dass die Union am Freitag möglicherweise auch noch das sogenannte Zustrombegrenzungsgesetz zur Abstimmung stellen will. Es sieht unter anderem vor, den Familiennachzug für Personen mit eingeschränktem Schutzstatus zu stoppen. Uli Haug berichtet aus Berlin.
Damit es das sogenannte Zustrombegrenzungsgesetz für den kommenden Freitag überhaupt auf die Tagesordnung schafft, bräuchte die Union erstmal die Zustimmung von SPD und Grünen oder aber die von AfD, BSW und FDP. Erst dann könnte im Bundestag über das Gesetz in zweiter und dritter Lesung abgestimmt werden. AfD, BSW und FDP hatten zuletzt angekündigt, CDU und CSU bei einer radikalen Begrenzung der Migration zu unterstützen. Sollte dies passieren, wäre es ein Präzedenzfall. Denn bislang galt es als Tabu, bei einer Abstimmung auf die Stimmen der AfD angewiesen zu sein. Die AfD-Fraktion hat bereits angekündigt, zwei weiteren Unionsanträgen für eine scharfe Migrationspolitik trotz darin enthaltener AfD-Kritik wohl zuzustimmen. Sofern auch diese Anträge im Bundestag überhaupt zur Abstimmung kommen.
Die SPD-Länderchefs haben jetzt auf das Vorhaben der Union mit einem Brandbrief reagiert. Darin fordern sie, die Brandmauer zwischen demokratischen und undemokratischen Parteien dürfe nicht ins Wanken geraten. Auf kommunaler Ebene sei das leider längst passiert. Die Entwicklung dürfe sich jedoch auf Landes- und Bundesebene nicht fortsetzen. Georg Schwarte berichtet aus Berlin.
In dem Schreiben, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, erklären die sozialdemokratischen Regierungschefs, die Verantwortlichen in Bund und Ländern stünden allesamt in der Pflicht, keinen Zweifel an der gemeinsamen Haltung gegenüber Radikalen aufkommen zu lassen. Der Appell ist eine Reaktion auf die Ankündigung von Unionskanzlerkandidat Merz, bei Abstimmungen in dieser Woche über zwei Anträge und möglicherweise einen Gesetzesentwurf zur Begrenzung der Migration auch die Zustimmung der AfD in Kauf zu nehmen. Eine direkte oder indirekte Zusammenarbeit mit verfassungsfeindlichen Kräften darf es nicht geben, heißt es in dem Schreiben an die Unions- und Grünen Ministerpräsidenten, gefolgt von der Bitte der Sozialdemokraten, machen Sie Ihren Einfluss geltend, dass dieser Konsens der Demokratinnen und Demokraten in dieser Woche auch im Bundestag gewahrt bleibt.
Ein großer Teil der vom Deutschen Roten Kreuz betriebenen Krankenhäuser in Deutschland ist zahlungsunfähig. DRK-Präsidentin Hasselfeld sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, von 38 Krankenhäusern seien in Rheinland-Pfalz 5 insolvent. Hasselfeld kritisiert, bei der Krankenhausreform fehlten Übergangsregelungen. Gerade Häuser von freien, gemeinnützigen Trägern hätten keinen Spielraum, weil sie, anders als private Krankenhäuser, nicht so viel Geld zurücklegen dürften. Die US-Regierung hat die Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation WHO früher als erwartet eingestellt. Die Mitarbeiter des US-Gesundheitsbehörde CDC haben eine entsprechende Anweisung erhalten. Aus Washington berichtet Julia Kastein.
In einem Schreiben wurden die leitenden Mitarbeiter des CDC aufgefordert, die bisherige Kooperation mit der WHO auf allen Ebenen einzustellen, egal ob es um persönliche oder virtuelle Treffen geht, und auf weitere Anweisungen zu warten. Experten waren davon ausgegangen, dass der Rückzug schrittweise erfolgt und warnen, dass das abrupte Ende der Zusammenarbeit die Bekämpfung von Krankheiten wie Marburg-Virus, Affenpocken oder Vogelgrippe erschweren wird. Für den Austritt aus der WHO gilt allerdings eine Kündigungsfrist von einem Jahr. Außerdem muss der Kongress zustimmen, was bisher nicht passiert ist.
Das US-Justizministerium hat mehr als ein Dutzend Angestellte fristlos entlassen, die an der Strafverfolgung des inzwischen wiedergewählten Präsidenten Donald Trump beteiligt waren. Das gab das US-Justizministerium bekannt. Den Mitarbeitern werde demnach nicht zugetraut, die Agenda des Präsidenten pflichtgetreu umzusetzen, heißt es. Trump hatte nach seiner Wiederwahl mehrfach gedroht, Beamte zu entlassen, die ihm gegenüber nicht loyal sind. Und noch eine Sache, die mit Donald Trump zusammenhängt. Dänemark verstärkt seine Militärpräsenz in der Arktis. Verteidigungsminister Poulsen sagte, umgerechnet 1,9 Milliarden Euro würden in 3 neue Schiffe der arktischen Marine, Langstreckendrohnen und Satelliten für eine bessere Überwachung investiert. US-Präsident Trump hatte mehrfach Gebietsansprüche auf Grönland erhoben. Die Insel in der Arktis verfügt über Bodenschätze unter dem Eis und ist auch militärisch für die USA von Bedeutung. Das chinesische KI-Modell DeepSeek hat an der Wall Street den Technologieindex Nasdaq einbrechen lassen. Und zwar um mehr als 3%. Besonders stark verloren Kurse von Firmen, die bisher an der KI-Nachfrage gut verdient haben. Aus New York Martin Ganselmeier.
Besonders betroffen war eine der nachgefragtesten Aktien im vergangenen Jahr, der amerikanische Chiphersteller Nvidia. Weil die chinesische KI-Anwendung DeepSeek angeblich deutlich günstigere Chips einsetzt, stürzte die Nvidia-Aktie um 17% ab. Der Börsenwert von Nvidia verlor an einem Tag nahezu 600 Milliarden Dollar. Auch andere Firmen, die mit künstlicher Intelligenz zu tun haben, verloren deutlich an Wert. Dazu gehörten auch amerikanische Energiekonzerne. Denn die chinesische KI-Konkurrenz DeepSeek soll viel weniger Strom benötigen als die amerikanischen KI-Anwendungen.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute wird es den ganzen Tag über wieder relativ ungemütlich. Es gibt in weiten Teilen von Baden-Württemberg viel Regen, vor allem am Vormittag, kräftiger und häufiger. In Rheinland-Pfalz eher am Nachmittag. Auch in den trockenen Pausen zeigt sich die Sonne kaum. Der Wind bleibt lebhaft. 5 Grad gibt es höchstens in Daun und in Brunsfeld und bis zu 12 Grad in Weil am Rhein und in Lörrach.
SWR aktuell. Hintergrund.
Ein Wahltermin kurzfristig anberaumt, im Februar mitten im Winter und zur Karnevals- und Fastnachtszeit. Vieles ist bei der vorgezogenen Bundestagswahl 2025 anders als gewohnt. Die ganze Woche über beschäftigen wir uns hier in SWR aktuell schwerpunktmäßig damit. Eine besondere Herausforderung ist, dass auch für die Wahlleiterinnen und Wahlleiter in den Kreisen und Bundesländern, die die Wahlen organisieren und überwachen. Vor der Sendung habe ich darüber gesprochen mit Marcel Hürter. Der SPD-Politiker ist der Landeswahlleiter von Rheinland-Pfalz. Wie sehr sind Sie in diesen Tagen im Stress wegen des vorgezogenen Wahltermins?
Jede Wahl ist mit Herausforderungen verbunden, so auch diese. Die kürzeren Fristen sind für alle, vor allem für die Wahlvorschlagsträger, aber später auch für die Briefwähler, eine Belastung. Aber die Wahl kommt ja nicht ganz überraschend, nachdem der Bundeskanzler ja schon vor längerem angekündigt hat, dass es eben auf eine Neuwahl hinausläuft.
Bis zum 20. Januar hatten jetzt die Parteien, Wählervereinigungen und Einzelpersonen Zeit, ihre Listen und Direktkandidaten zusammenzustellen und dann bei den Wahlleitern und Leiterinnen einzureichen. Erst dann kann die Wahlmaschinerie in Gang gesetzt werden. Was bedeutet das jetzt für Sie konkret?
In der Tat durften die Parteien bis zum 20. Vorschläge einreichen. Die Wahlausschüsse haben inzwischen getagt, in Rheinland-Pfalz jetzt am Freitag. Aber es gibt noch die Möglichkeit, Beschwerden gegen die Nichtzulassung einzureichen. Das heißt, erst ab dem 30. kann dann wirklich gedruckt werden. Insofern wird das ein sehr knapper Zeitraum für die Briefwahl.
Es gibt ja auch Wahlleiter, die bitten, die Wählerinnen und Wähler, wenn möglich, auf die Briefwahl zu verzichten. Die haben Sie gerade auch schon angesprochen. Und doch lieber an die Urne zu gehen, um die Verwaltung zu entlasten. Warum wird es tatsächlich so eng mit der Briefwahl?
Die Frist für die Briefwahl ist weniger als 2 Wochen. Das heißt, wer mit dem Instrument Briefwahl arbeiten möchte als Wähler, sollte sich beeilen. Das heißt, unmittelbar die Unterlagen anfordern, dann auch sehr schnell wieder auf den Weg zurück zur Verwaltung bringen oder sich eben, wenn ihm das zu kurzfristig ist, für die Urnenwahl entscheiden.
Es braucht ja auch Menschen, die dann auch vor allem am Wahltag helfen. In den meisten Fällen sind das Freiwillige. Stehen denn in Rheinland-Pfalz genug Leute zur Verfügung?
In der Tat werden viele Menschen benötigt, um eine Wahl zu organisieren. In Rheinland-Pfalz gehen wir davon aus, dass rund 45.000 Menschen in die Wahl eingebunden sind, die allermeisten ehrenamtlich, aber auch viele in den Verwaltungen. Das ist in der Tat für die eine oder andere Region schwierig, aber ist bis jetzt immer gelungen. Trotzdem die Bitte, wenn dieses Ehrenamt an Sie herangetragen wird, sich auch zur Verfügung zu stellen.
Wenn es an Personal fehlt, dann kann eine Gemeinde auch Menschen zum Dienst an der Urne verpflichten. Wird es in Rheinland-Pfalz notwendig sein?
Mir sind jetzt konkret keine Fälle bekannt, wo das aktuell notwendig ist. Das sollte sich um komplette Einzelfälle handeln.
Herr Hürter, Sie klingen tatsächlich sehr abgebrüht und sehr ungestresst. Ist es auch tatsächlich so oder können Sie das gerade einfach gut verbergen, dass Sie eigentlich alle Hände voll zu tun haben?
Es gibt viele kleine und mittelgroße Herausforderungen, aber Wir haben das die vergangenen Jahre immer gut hinbekommen und diesmal auch. Und insofern, ja, man ist sorgfältig, auch manchmal in Sorge. Aber das gehört auch dazu, wenn man eine Wahl seriös organisieren möchte.
Von was für Herausforderungen sprechen Sie?
Das sind natürlich ganz viele Dinge, die im Vorfeld zu erledigen ist, die auch theoretisch schiefgehen können. Mhm. Wo Menschen arbeiten, passieren auch mal Fehler. Bis jetzt sind keine aufgetreten, aber zum Beispiel bei Kommunalwahlen gibt es mal Schreibfehler bei Namen. Es kann mal sein, dass ein Wahlvorschlagsträger einen Fehler macht und einen Wahlvorschlag nicht richtig einreicht. Wir wurden auch am Freitag 3 Wahlvorschläge nicht zugelassen, weil zu wenig Unterschriften letzten Endes organisiert wurden, die als Unterstützungsunterschriften notwendig waren. Insofern sind das so die kleinen und mittelgroßen Sorgen, die man hat. Aber wie gesagt, es ist bis jetzt eine ganz normale Wahl.
Das sagt Marcel Hürter, Landeswahlleiter von Rheinland-Pfalz.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Für mehr als 190.000 Beschäftigte bei der Deutschen Bahn beginnen heute die Tarifverhandlungen. Die Gewerkschaft EVG fordert 7,6% mehr Geld plus Zuschläge oder freie Tage für Schichtarbeiter. Weitere Einzelheiten von Lars Hoffmann.
Außerdem soll es nach dem Willen der Gewerkschaft bis Ende 2027 keine betriebsbedingten Kündigungen bei der Bahn geben. Hintergrund: Die EVG befürchtet, dass die neue Bundesregierung die Bahn zerschlagen und Stellen streichen könnte. Ziel der EVG ist es, bis zur vorgezogenen Bundestagswahl zu einer Einigung zu kommen. Sollte das nicht gelingen, drohen ab April Streiks. Solange gilt noch die Friedenspflicht. Die Bahn hat sich bislang zu den Forderungen der Gewerkschaft nicht konkret geäußert. Bahnpersonalchef Seiler kündigte lediglich an, man werde zügig und konstruktiv verhandeln. Angesichts der laufenden Sanierung brauche das Unternehmen Stabilität und Planungssicherheit.
Wie kann es in Deutschland funktionieren, den Anschluss an die USA und an China in Sachen KI nicht vollkommen zu verlieren? Der Bundesminister für Digitales, Volker Wissing, eröffnet heute in Berlin ein Innovationszentrum für künstliche Intelligenz. Dort sollen sich zum Beispiel Unternehmen beraten lassen können, wie sie künstliche Intelligenz einsetzen können. Die Bundesregierung fördert die Schlüsseltechnologie mit mehr als 1,5 Milliarden Euro. Aus Berlin, Lothar Lenz.
Autos, die autonom fahren, Krankheiten, die früher behandelt werden können, noch genauere Prognosen für Hochwasser- und Dürrephasen. Das sind nur 3 Beispiele, wo künstliche Intelligenz Fortschritte bringen soll. Auch für die deutsche Industrie ist KI die Schlüsseltechnologie für den Anschluss an die Märkte der Zukunft. Der Bund fördert Forschungsinstitute und Hochschulen bei der Entwicklung und Anwendung von künstlicher Intelligenz. Gleichzeitig will der Gesetzgeber die Risiken eindämmen. So sollen KI-Algorithmen keine Menschen nach Hautfarbe oder Religion benachteiligen. Musiker oder Autoren fordern eine Stärkung des Urheberrechts gegen den ungebremsten Austausch von Datenbanken. Das Tempo in Sachen KI geben weiterhin die USA vor. Präsident Donald Trump kündigte zuletzt an, rund 500 Milliarden Dollar für die KI-Entwicklung zu mobilisieren. Geld, das vor allem von Tech-Giganten wie Google oder Meta kommt.
In ganz Baden-Württemberg gibt es heute massive Einschränkungen im Busverkehr. Die Gewerkschaft Verdi hat im privaten Omnibusgewerbe und bei städtischen Verkehrsbetrieben zu Warnstreiks aufgerufen. Sebastian Binz.
In Karlsruhe und Baden-Baden sind so gut wie alle städtischen Busse der Verkehrsbetriebe vom Streik betroffen. Es wird mit vielen Ausfällen und Verspätungen gerechnet. Die Aktion ist der Auftakt einer Streikwelle im Tarifstreit für den öffentlichen Dienst. Verdi fordert hier 8% mehr Geld. Gleichzeitig sind überall im Land Fahrerinnen und Fahrer im privaten Omnibusgewerbe zum Streik aufgerufen. Schwerpunkte sind der Raum Karlsruhe-Baden-Baden und der Großraum Stuttgart. Die Gewerkschaft will damit vor der 3. Verhandlungsrunde am Freitag den Druck weiter erhöhen. Im privaten Omnibusgewerbe fordert sie 9% mehr Geld.
Bei der Handball-Weltmeisterschaft war gerade Pausentag. Heute beginnen dann die ersten Viertelfinalpartien. Und auch wenn die deutsche Mannschaft erst morgen gegen Portugal spielen muss, heute fällt vielen Fans schon ein Stein vom Herzen, weil der verlorene Sohn, der Handball-Liebling der Nation, wieder dabei ist. Juri Knorr spielt wohl morgen mit, auch wenn der Deutsche Handballbund diese Information eigentlich erstmal noch nicht rausgeben wollte. Knorr hat es dann aber einfach selbst getan. Thorsten vom Wege.
Naja, das war schon ein bisschen putzig gestern, während nämlich im deutschen Teamhotel um die Personalie Juri Knorr noch das eine oder andere Schleifchen gedreht wurde, meldete sich der verschwundene Handball-Liebling höchst selbst zurück. Per Nachrichtenagentur, Knorr war nämlich in Hamburg in den Flieger nach Oslo gestiegen und hatte dies öffentlich gemacht. Das fand man beim DHB sicherlich nur mäßig lustig. Immerhin schien man beim Handballbund am Versteckspiel um den Rückraumspieler sogar ein bisschen Gefallen gefunden zu haben. Naja, vielleicht wollte man beim DHB auch nur eine Nebelkerze zünden, um den Druck, der vor diesem wichtigen Viertelfinale gegen Portugal auf der Mannschaft tatsächlich lastet, ein bisschen zu mildern. Gegen die Portugiesen verlieren, das wäre gleichbedeutend mit dem WM aus. Und dann würde ja sicherlich die geneigte Öffentlichkeit das Urteil fällen, dass man bei diesen Titelkämpfen gar nicht so richtig überzeugt habe, gegen die Dänen chancenlos war. Und weil eben viele Leute das tatsächliche Leistungsvermögen von Portugal gar nicht so richtig einschätzen können, ist man zu Hause möglicherweise der Meinung, das muss ja gehen. Muss es nicht, kann aber. Deswegen sollte die Mannschaft tatsächlich den Fokus jetzt auf dem Viertelfinale halten, denn gewinnt sie dieses Spiel, dann ist sie im Kampf um die Medaillen mit dabei und dann war es auch ein erfolgreiches Turnier.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Nicht nur im Bundestag haben für einige in dieser Woche die letzten Parlamentsrituale und Reden begonnen. Auch für den Kanzler heißt es zunehmend, erstmal Abschied nehmen oder Abschiedsbesucher empfangen. Effi Seibert aus unserem Hauptstadtstudio mit Gedanken dazu.
Vor einigen Tagen hat sich Bundeskanzler Scholz vielleicht zum letzten Mal im Élysée-Palast in Paris umgesehen und Präsident Macron auf die Schulter geklopft. Niemand glaubt, dass die beiden sich sehr vermissen werden. Jetzt hat Scholz bei seinem Gespräch mit Donald Tusk vermutlich Abschied vom Regierungssitz in Polen genommen. Und dabei ist nochmal deutlich geworden, wie wenig dieses Warschauer Dreieck aus Frankreich, Polen und Deutschland in den letzten Jahren gepflegt worden ist. Und wie wichtig es jetzt als starker Grundpfeiler der EU gegenüber dem neuen Trump-America wäre. Dafür könnte Scholz heute mit seiner Besucherin aus Dänemark, Mette Frederiksen, überlegen, wie sie die EU Richtung USA trotzdem stärken könnten. Zum Beispiel, wenn sie Grönland dazu bringen, in die EU einzutreten. Bisher ist Grönland ein assoziiertes, überseeisches Land mit zahlreichen Sonderverträgen mit der EU. Offiziell gehört es zu Dänemark. Vor rund 40 Jahren haben sich die Grönländer in einem Volksentscheid dagegen entschieden, offiziell Teil der europäischen Gemeinschaft sein zu wollen. Angesichts eines übergriffigen Donald Trump revidieren die Grönländer vielleicht ihren Beschluss.
Gedanken von Effi Seibert aus unserem Hauptstadtstudio.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.